Liebe Geschwister, wir wollen heute unsere Betrachtung des Epheserbriefes fortführen. Wir haben schon die ersten 14 Verse betrachtet und wir lesen heute ab Vers 15 bis zum Vers 23, bis zum Ende des ersten Kapitels. Epheserbrief, Kapitel 1. Ab Vers 15 bis Vers 23. Darum, spricht Paulus, darum lass auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken, und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Soweit das Wort Gottes. Wollen noch beten, wir können auch ruhig sitzen bleiben. Was wir hier lesen, Herr unser Gott, ist überwältigend und das klingt so wunderbar, dass wir Schwierigkeiten haben, alles zu verstehen, uns alles vorzustellen, was Paulus hier sagt. Und wie er betet, wir brauchen Einsicht, wir brauchen Weisheit, Erkenntnis. Ja, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist unseren Verstand, unser Herz öffnest, damit wir dein Wort verstehen. Zu unserer Erbauung, zu unserem Trost, unserer Ermutigung, dass wir nicht nur auch einfache Hörer dieses Wortes sind, die untätig bleiben, sondern dass wir das auch in die Tat umsetzen. Das ist Wirklichkeit, Realität in unserem Leben wird, sodass wir dich erfahren. Wir bitten dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, wie ihr gemerkt habe, ist es, was wir hier lesen, sehr ähnlich mit dem, was Sven im Kolosserbrief gelesen hat. Das ist nicht zufällig. Paulus hat diese beiden Briefe, oder auch vielleicht den Philipperbrief und auch den Philemonbrief auch zur gleichen Zeit geschrieben. Und er verwendet auch die gleichen Gedanken. Ja, bisher, wie gesagt, haben wir die Verse 3 bis 14 betrachtet. Wir haben sie in den letzten Malen ausgelegt. Und dort preist Paulus Gott für alle geistlichen Segnung, die Gott uns in Christus gegeben hat. Wir haben gesehen, dass diese reichen Segnungen, dass sie Ausdruck des Wirkens des dreieinigen Gottes sind, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die alle drei an unserem Heil beteiligt sind. Wie wir auch gesehen haben, bestehen sie, diese himmlische, geistliche Segnung, in unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. in Gottes Absicht, uns als seine Söhne und Töchter zu adoptieren. Drittens, in der Erlösung durch das Werk Jesu, in der Vergebung, viertens, unserer Sünden, fünftens, in der Tatsache, dass Gott uns seinen geheimen Plan hat wissen lassen, weiterhin, dass er uns ein unvergängliches Erbe gewährt und auch uns zum Glauben sogar befähigt hat und uns mit dem Heiligen Geist versiegelt hat. Das sind alle geistliche Segnung, von denen wir in den ersten 14 Verse dieses Kapitels lesen. Es geht in diesen 14 ersten Versen um den geheimen Plan Gottes, den er seinen Apostel offenbart hat. Einen geheimen Plan in Christus für die Gemeinde und ihre zukünftige Herrlichkeit. Die Gemeinde ist zu einer zukünftigen Herrlichkeit berufen. Und es geht hier in den Versen 19 und folgenden, die wir heute auch betrachten werden, um die Kraft, die Gott seine Gemeinde in der gegenwärtigen Zeit zur Verfügung stellen will. Gott hat nicht nur einen Plan für diese Gemeinde, er möchte auch von dieser Gemeinde in der gegenwärtigen Zeit erfahren werden. Und er ist auch bereit, seine ganze Kraft zu entfalten. Und wir sollen sie erfahren. Das Gebet des Paulus, das ist hier ein Gebet, was Paulus spricht, das Gebet des Paulus für die Gemeinde beruht also sowohl auf seinem Verständnis der Absichten Gottes mit dieser Gemeinde, was er in den ersten 14 Verse erklärt hat, die Absichten Gottes für seine Gemeinde, herrliche Absichten, als auch von der Art und Weise, wie Gott in dieser Gemeinde heute handelt. Paulus dankt unablässig für die Christen, das lesen wir in Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. In diesem Vers 15 zieht Paulus Konsequenzen aus allem, was er bisher gesagt hat. Das ist die logische Folge von den Dingen, die er entfaltet hat. Weshalb er darum sagt, darum bete ich für euch. Wegen allen diesen Dingen, von denen ich geredet habe. Ja, woher weiß Paulus, dass die Epheser tatsächlich diese geistlichen Segnungen empfangen haben? Erstens sind diese Segnungen, wie er erklärt hat, geistlich, himmlisch. Also nicht unbedingt sichtbar, nicht unbedingt spürbar. Und zweitens werden sie ausschließlich den Gläubigen geschenkt. Woher weiß Paulus, dass die Epheser echte Gläubigen sind? Paulus erwähnt deshalb hier zwei eindeutige Beweise für die Echtheit des Glaubens der Epheser. Und diese beiden Beweise sind erstens ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus. Echte Gläubigen haben Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir werden mal sehen, was es bedeutet. Und zweitens, das ist auch wichtig, ihre Liebe zu allen Heiligen. Wir sehen diese zwei Dimensionen, eine vertikale und eine horizontale. Glaube an den Herrn Jesus Christus, Liebe zu allen Heiligen. Der Glaube an Jesus Christus, den Paulus hier erwähnt, ist der Glaube, der rettet. Es ist ein rettender Glaube. Es ist nicht irgendein Glaube, irgendeine Meinung über Gott, irgendeine Religion, sondern das absolute Vertrauen, das sichere Vertrauen darauf, dass alles, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, sowie seine glorreiche Auferstehung von den Toten uns die Erlösung ermöglichen. Wir sind gerettet nicht, weil wir besser sind als andere oder weil wir etwas tun oder getan haben, sondern weil Jesus etwas für uns getan hat. Er ist für uns am Kreuz gestorben und Gott hat sein Werk bestätigt, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ein anderer unzweifelter Beweis dafür, dass Menschen den wahren Glauben haben, ist ihre Liebe zum Volk Gottes. Mit dem Ausdruck Heiligen, Paulus spricht hier von den Heiligen, meint er nicht diejenigen, die in der katholischen Kirche zum Beispiel als Heilige verehrt werden, weil sie vielleicht bessere Menschen waren auf der Erde, sondern diejenigen, die Jesus Christus erlöst hat und für Gott ausgesondert wurden. Das sind die Heiligen. Die Bibel, wenn sie von Heiligen spricht, meint sie Menschen, die Gott erkauft hat und für sich ausgesondert hat. Wer zu Christus gehört, liebt notwendigerweise die Glieder seines Leibes, die der Gemeinde ist. Man kann kein Christ sein und sagt, ich glaube an Gott, aber mit den Menschen, die auch an Gott glauben, will ich nicht zu tun haben. Es geht nicht. Nachdem Paulus erklärt hat, warum er für die Epheser betet, sagt er uns, wie und wofür er konkret betet. Vers 16. Paulus betet zu jeder Zeit und mit Danksagung für die Gläubigen. Ja, wenn wir lesen, was er sagt, verstehen wir, dass das Gebet, manchmal fragen wir uns, was ist das Gebet? Wie betet man richtig? Paulus, sehen wir hier, zeigt uns, dass das Gebet nicht nur darin besteht, Bitten für uns selbst zu stellen, sondern auch für andere Gläubige. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für anderen. Das ist der Unterschied zwischen Bitte und Fürbitte. Und diese Bitte sollen, sagt Paulus, mit Danksagung begleitet werden. Sie sollen nicht nur bitten, sondern auch Gott danken. Paulus sagt zum Beispiel in Kolosser Kapitel 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Die Tatsache, dass Paulus Gott für die Gläubigen dankt, unterstreicht, betont, dass das, was wir sind, Gottes Werk ist und nicht das Ergebnis unserer eigenen Bemühungen. Alles, was wir sind, alles, was wir tun, alles, was wir erreicht haben, das verdanken wir unserem Gott, nicht uns selbst. Gott betet um Erkenntnis für die Gemeinde. Er betet, dass wir gewisse Dinge erkennen. Wir werden sehen, welche Dinge. Vers 17. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und offenbart gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erkenntnis ist extrem wichtig. Zunächst betet Paulus zu dem Gott, sagt er, unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater der Herrlichkeit. Manche berufen sich auf diese Aussage, es steht, der Herr Jesus Christus, dem Gott unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Um zu bestreiten, zu leugnen, dass Jesus Christus selbst Gott ist, sagen zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die Gottheit, Göttlichkeit Christi bestreiten. Aber wir müssen verstehen, was Paulus hier meint, wenn er sagt, wenn er von dem Gott unseres Herrn Jesus Christus spricht. Er will damit nicht sagen, dass Christus nicht göttlich ist, dass er nicht Gott selbst ist, sondern er will seine Mittlerrolle betonen und die Tatsache auch, dass er wahrer Mensch geworden ist. Christus ist nicht nur der Sohn Gottes, völlig göttlich, das haben wir auch im Kolosserbrief gelesen, sondern er ist auch wahrer Mensch, wie wir. Er ist wegen unseres Heils wahrer Mensch geworden, durch seine Fleischwerdung. Wir lesen in Bezug auf Christus im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 17, daher musste er in jeder Hinsicht, es geht um unser Heil, damit wir gerettet werden, musste Herr Christus, der Sohn Gottes, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Wir haben nicht die Zeit, jetzt diesen Vers auszulegen, aber wir sehen, es geht um die Sühnung unserer Sünden, unser Heil. Und damit er das tun konnte, musste er in jeder Hinsicht uns gleich werden. Paulus hat bereits in Vers 7 gesagt, dass wir die Erlösung durch sein Blut erlangt haben. Jesus hatte Blut, wir Menschen, und dieses Blut wurde vergossen. Er wurde Mensch, um das Gesetz, die Gebote Gottes, vollkommen zu erfüllen. Das war seine Aufgabe, Gottes Gebote vollkommen zu erfüllen, was wir nicht vermochten. Und an unsere Stelle zu sterben. Zweitens. Das ist der zweite Teil seiner Erlösung. Er musste für uns sterben. Er ist deshalb der Hohepriester, der einzige Mittler, durch den wir die Segnungen Gottes empfangen können. Wenn wir von den himmlischen, geistlichen Segnungen, die Gott bereithält, sprechen, müssen wir verstehen, diese Segnungen empfangen wir nur durch Jesus Christus. Weil Gott ein herrlicher Gott ist, betet Paulus darum, dass die Epheser und durch die Epheser, dass wir auch wir uns seine Herrlichkeit bewusst werden, müssen verstehen, wie herrlich Gott ist. Der Reformator Johannes Calvin sagt zu Beginn seiner Institutio, dass die Summe aller unserer Weisheit, es geht hier um Philosophie, die Summe all unserer Weisheit darin besteht, Gott zu erkennen und dabei sich selbst zu erkennen. Wir erkennen uns selbst nur dann, wenn wir erkennen, wer Gott ist. Und damit meint Calvin, dass es nicht möglich ist, den wahren Sinn unserer Existenz zu verstehen, warum wir leben und wozu wir leben. Und auch wahre Erfüllung in diesem Leben zu erfahren, wenn wir Gott ignorieren und ihn außen vor lassen. Ein Atheist und sogar ein Agnostiker kann nicht wirklich erfahren, kann nicht wirklich verstehen, warum und wozu er lebt, weil er Gott außen vor lässt. Das hat zu der Philosophie des Existenzialismus geführt. Das Leben hat keinen Sinn. Deshalb müssen wir diesem Leben einen Sinn geben, egal was für einen Sinn. Wir können nicht den wahren Sinn des Lebens verstehen. Und wir können keine wahre Erfüllung haben, wenn wir Gott ignorieren. Wenn Gott nicht Bestandteil unserer Realität, unseres Lebens ist. Und um Gott zu erkennen, brauchen wir, sagt Paulus, zum einen Weisheit und zum anderen aber auch Offenbarung. Während wir Weisheit zum Teil erwerben können, es gibt auch ungläubige Menschen, die durch die allgemeine Gnade Gottes viel Weisheit haben. Denken wir an die Philosophen. Wir können Gott zum Teil erkennen. Wir können etwas von ihm wissen und etwas über ihn sagen. Es ist uns nicht möglich, diesen transzendenten Gott, den wir nicht sehen, der so groß ist, dass wir ihn nicht wirklich erfassen können. Wir können ihn nicht erkennen, wenn er sich uns nicht offenbart. Und Gott hat sich geoffenbart. Durch sein Wort, durch die Propheten, sagt der Hebräerbrief, und zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus. Sodass wir sagen können, Jesus Christus ist das wahre Gesicht des unsichtbaren Gottes. Das wird auch Paulus in Kapitel 3 des Epheserbriefes auch hervorheben. Diese erstaunliche Erkenntnis, die die Apostel Christi auch bekommen haben. Aber was heißt es, Gott zu erkennen? Gott zu kennen oder zu erkennen bedeutet mehr, als über ihn oder über seine Eigenschaften sprechen zu können, sie zu beschreiben, etwas darüber zu sagen, sogar zu wissen, was er getan hat. Man spricht in Theologie von Notitia und Accensus, aber der Jakobus sagt in seinem Brief, die Dämonen glauben auch an Gott, die wissen, dass es Gott gibt, aber das reicht nicht aus. Es bedeutet, Gott zu erkennen, verstehen, dass wir ihm vertrauen und unser Leben auf seinen Verheißungen bauen können, auf dem Felsen, weil Gott groß, weil Gott gerecht, weil Gott heilig ist und uns liebt. Gott hat nicht nur einen Plan für uns, es ist auch ein Plan der Liebe. Und Paulus in Vers 18 betet, dass wir verstehen, worin unsere Hoffnung besteht und wie groß der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das wollen wir zusammen betrachten. Paulus bietet Gott in drei Dingen. Die ersten zwei wollen wir hier erfahren. Das Erste, Gott kennen bedeutet zu verstehen, worin unsere Hoffnung besteht. Zu unserem Glauben gehört das Verständnis von der Hoffnung, die wir in Christus haben. Die Bedeutung des Wortes Hoffnung in der Bibel ist nicht die, die ihm üblicherweise in unserer Gesellschaft zugeschrieben wird. Wenn wir sagen, ich hoffe zum Beispiel, dass das schöne Wetter, das wir haben, auch morgen so bleiben wird, dann wünschen wir etwas, aber sind uns dieser Dinge nicht ganz sicher. Wir hoffen. Es ist nicht so in der Bibel. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann spricht sie oder meint sie etwas, das Gott versprochen hat und deshalb sicher ist. Hoffnung in der Bibel ist sicher. Was wir hoffen, wird sich erfüllen. Es ist sicher, weil Gott die Wahrheit ist, nicht lügt und erfüllt, was er sagt. Wir haben zum Beispiel in Vers 14 gelesen, dass der Heilige Geist, den wir empfangen haben, das Unterpfand unseres Erbes ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist eine Art Pfand. Wir erfahren ihn und weil wir ihn erfahren und seine Kraft in unserem Leben, können wir sicher sein, dass Gott alles erfüllen wird, was er versprochen hat, was er verheißen hat. Paulus betet in Vers 18, dass wir begreifen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Dass der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ziemlich komplizierter Ausdruck. So eigentlich ist es im Griechischen ein ganzer Satz, was wir hier haben. Ja? Es gibt keine Punkte, keine Semikolon oder irgendwas. Es ist ein Satz. Aber hier auch schon mal dieser Ausdruck ist sehr kompliziert. Was hier Paulus meint, ist bezieht sich nicht so sehr auf unser Erbe. Er hat gesagt, dass wir ein Erbe im Himmel haben. Dass wir Erbe sind. Aber das sehen wir in der vorherigen Bitte. Wenn er sagt, worin, wenn er betet, dass wir verstehen, worin unsere Hoffnung besteht. Er meint auch damit, dass wir verstehen, welches Erbe wir im Himmel haben. Was er hier meint, ist mehr, dass wir selbst Gottes Erbe sind. Wir selbst sind das Erbe Gottes. Diejenigen, die Gott erlöst hat, die ihm gehören und die an seine Herrlichkeit, die er an seine Herrlichkeit teilhaben lassen möchte. Wir haben das letzte Mal erwähnt, dass im Alten Testament vom Volk Israel gesagt wird, dass es Gottes Erbe ist. Das Volk Israel ist Gottes Erbe. Gott spricht mehrmals so, dass er sagt, das ist mein Erbe, das Volk, das ich erworben hat, gehört mir. Und hier sagt er genau das Gleiche über das Volk des Neuen Testaments. Wir sind auch Miterben mit dem Volk Israel, aber Erbe Gottes. Das heißt, wir gehören ihm. Und wir werden auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Weiter, Vers 19a. Paulus betet, und das ist seine dritte Bitte hier, dass sie, die Epheser, die überwältigende Größe der Macht Gottes erfassen. Wir sollen die überwältigende Größe der Macht Gottes erfahren. Es ist wieder so ein gewaltiger Ausdruck hier. Es sind viele, viele Dinge, die von der Größe Gottes und von seinem Werk und auch von seinem Erben sprechen hier. Ja, es ist die Frage, wie mächtig ist groß? Welche Macht hat Gott? Es muss eine unendliche Macht sein. Gott muss unendlich mächtig sein, wenn er das Universum erschaffen hat. Wir glauben, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Und das sind nicht irgendwelche Dinge, die wir uns abstrakt vorstellen können. Wir können heute anhand von Instrumenten messen, wie groß das Universum ist. Und weil das Universum so groß ist, zumindest empfinden wir das so, ja, das ist, was wir sehen, was wir messen, können wir uns vorstellen, wie groß der Schöpfer dieses Universums sein muss. Wenn wir die Komplexität der Schöpfung sehen, die Komplexität des Lebens, müssen wir uns wirklich können sagen, also das muss ein gewaltiger Schöpfer. Manchmal frage ich mich innerlich, es gibt's doch nicht. Also wenn man denkt, wie groß das Universum ist, warum hat Gott ein so großes Universum erschaffen und wir sind seine Schöpfung hier auf dem kleinen Planet Erde? Ja, es gibt Erklärungen auch dafür. Wie groß muss Gott sein, damit er alles am Laufen hält? Es dafür sorgt, dass alles funktioniert. Dass nicht geschieht, was außer Kontrolle gerät. Dass er sich um seine gesamte Schöpfung kümmert. Die Bibel sagt, Gott kümmert sich um die kleine Spätze. Ein Spatz ist schon wichtig für Gott. Die Haare unseres Kopfes sind alle gezählt. Wir können natürlich viel darüber spekulieren, wie groß Gott ist. Aber das ist nicht, woran Paulus hier denkt. Paulus spricht hier nicht in Theorie. Er spekuliert nicht über den Umfang, über die Größe Gottes, sondern hat ganz praktische Dinge im Sinn. Er möchte uns zu verstehen geben, dass Gott diese seine Macht auch in unserem eigenen Leben entfalten möchte. Gott denkt nicht nur über große Dinge, denkt auch an uns, an jeden von uns. Und warum? Weil er uns liebt. und wir in seinen Augen wertvoll sind. Und er wird diese Macht, die er besitzt, auch in der Zukunft entfalten, um uns das zu geben, was er uns versprochen hat. Er kümmert sich nicht nur um uns heute, er wird sich auch um uns in der Zukunft kümmern. Und das führt uns zu dem nächsten wichtigen Punkt. Ein längerer Punkt, den wir in den Vers 19b bis Vers 23 auch sehen. Welche Garantie haben wir, dass es so geschehen wird? Paulus sagt hier, erklärt uns, dass die Erhöhung Christi, die Verherrlichung Christi durch seine Auferstehung, aber nicht nur durch seine Himmelfahrt, dadurch, dass er Platz an der Seite seines Vaters eingenommen hat, dass es die Garantie für unsere zukünftige Verherrlichung ist. Ich wiederhole, die Erhöhung Christi ist die Garantie für unsere zukünftige Verherrlichung. Das sehen wir hier in diesen Versen 19b bis 23. Christus ist nicht nur unser Retter. Er dient auch als Inbegriff des neuen Menschen. Wir haben gesehen, dass Christus wahrer Mensch ist. Er ist ja auch der neue Mensch. Der Inbegriff, der Prototyp, könnte man sagen, wenn wir auch einen griechischen Begriff benutzen wollen, Prototyp, ihr kennt Prototypen von der Autoindustrie. Christus ist auch der Prototypen des neuen Menschen. Er ist unser Repräsentant, unser Vertreter vor Gott. Und da er unser Repräsentant ist, sind seine Auferstehung und seine Verherrlichung ein Bild dessen, was Gott mit uns am Ende der Zeit auch vollbringen wird. Paulus betont nicht nur die Macht Gottes, die sich in der Auferstehung Christi offenbart hat, sondern auch, dass die Himmelfahrt Christi und die Tatsache, dass er einen Platz zu Rechten der Majestät Gottes eingenommen hat, seine gegenwärtige Autorität und Macht demonstrieren. Ich wiederhole, die Auferstehung Christi, seine Himmelfahrt, seine Sitzung zu Rechten der Majestät Gottes demonstrieren seine Autorität. Es geht nicht um Kraft, um Macht, es geht auch um Autorität, wie man diese Kraft anwendet und für wen. Christus hat alle Macht vom Vater erhalten, lesen wir hier. Alles ist ihm untertan. Es gibt keine Autorität über ihn, nur der Vater. Die bösen Mächten wurden durch sein Werk überwunden. Die Bibel spricht von bösen Menschen. Das wird heute auch von Christen bestritten, dass es solche Mächten gibt. Aber es ist auch Realität, so wie es gute Mächten gibt, Engel, fast alle Menschen glauben an Engel, gibt es auch böse Mächte. Und Jesus hat sie besiegt. Er hat sie durch sein Werk überwunden, das ist die Botschaft der Bibel. Sodass ihr jetziger Widerstand gegen Gott zwecklos ist. Die bösen Mächten sind unter den Söhnen des Ungehorsams noch aktiv, wird Paulus in Kapitel 2 sagen. Er wird sagen, unter den Ungläubigen sind diese Mächte besonders aktiv. Und wir müssen auch noch gegen sie kämpfen. Paulus spricht von einem Kampf gegen diese Mächte im Kapitel 6. Aber sie sind schon besiegt. Sie wurden durch Christus besiegt, überwunden. Da ihm alle Dinge unterworfen wurden, ist Christus nun in der Lage, unser Heil zu vollenden. Wie können wir sicher sein, dass es so geschieht, wie Gott sich das vorgestellt hat? Wie können wir sicher sein, dass wir dieses Erbe doch erlangen? Weil Christus alle Autorität vom Vater empfangen hat. Sein Plan, Gottes Plan, wird nicht scheitern. es wird nicht scheitern. Die Tatsache, dass Christus über allen Mächten des Universums steht, gibt uns die Gewissheit, dass wir letztlich an seinem Sieg teilhaben werden. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Wichtiges, was heute auch Bestandteil von vielen Diskussionen ist. Wie zeigt sich diese Herrschaft Christi, die Regierung Christi? Wie regiert Christus? Es ist ja wichtig zu verstehen, wenn wir diese Zeilen lesen, dass Paulus, wenn er von der Herrschaft Christi spricht, diese Regierung so versteht, dass sie vor allem über die neue Schöpfung ausgeübt wird. Über die neue Schöpfung Gottes ausgeübt wird. In Vers 22 zitiert Paulus den Psalm 8. Sehen hier, er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 8. Indem es heißt in diesem Psalm 8, dass Gott dem Menschen die ganze Schöpfung unterworfen hat. Wenn wir auch 1. Mose lesen, Genesis, den Anfang, lesen wir, dass Gott den Menschen alles unterworfen hat, die ganze Schöpfung. Der Mensch muss über die Schöpfung herrschen, er muss sie gestalten. Im Psalm 8 ist also von Adam, dem ersten Menschen, die Rede. Es geht um im Menschen, dem ersten Menschen, dem Menschen der ersten Schöpfung Gottes. Aber hier geht es um Christus als den zweiten Adam, den zweiten Menschen, den neuen Menschen und der erste Repräsentant einer neuen Menschheit. Es geht um eine neue Schöpfung hier. Und diese neue Schöpfung existiert bereits in der jetzigen Zeit durch die Gemeinde. Fragst du dich, wo ist die neue Schöpfung Gottes? Da brauchst du nicht so weit zu suchen. Das ist die Gemeinde. Aber was sie sein wird, zum Glück, weil wenn wir die Gemeinde heute betrachten oder wenn wir uns auch betrachten, dann könnten wir sagen, wow, ist das die neue Schöpfung Gottes? Wir alle unsere Schwächen sehen, alles was da in der Gemeinde geschieht, da können wir wirklich uns fragen. Also wenn das die neue Schöpfung Gottes ist, wow. Aber zum Glück, es ist nur der Anfang. Was diese Gemeinde sein wird, ist noch nicht verwirklicht heute. Christi Vorherrschaft über diese Welt ist auch nicht ganz offensichtlich. Können wir uns auch fragen, wenn wir die Welt sehen, wie kann Christus regieren? Gestern habe ich mich mit Menschen gesprochen auf der Straße und ein Argument, das immer wieder vorkommt, ist, wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Leiden? Warum so viel Ungerechtigkeit? Warum so viele Unordnung? Wo herrscht Christus? Warum gibt es so viel Leiden? Eine Missachtung auch von Christus und Gott in dieser Welt. Wir müssen verstehen, das lehrt auch die Bibel, Christus hat zwar begonnen, sich die feindlichen Mächten zu unterwerfen, er hat sie schon, in Theorie schon besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung, aber sein Triumph, sein endgültiger Triumph wird erst am Ende sichtbar werden. Am Ende. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das übrigens Sven in seiner Botschaft auch behandelt hat. Das ist ein wichtiges Gleichnis, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Erinnert ihr euch an dieses Gleichnis, was die Engel sagen? Also warum gibt es Unkraut? Lass uns das jetzt wegmachen. Und Gott sagt nein, oder beziehungsweise der Landherr sagt, nein, wartet. Wartet bis das Ende, dann werden wir was tun. Erst am Ende wird das Unkraut beseitigt, verbrannt und der Weizen in die Scheunen gesammelt. Erst am Ende. Christus ist über alle Macht gesetzt, sowohl in der unsichtbaren als auch in der diesseitigen Welt. Aber, Punkt 2, sein Ziel ist nicht die Wiederherstellung der Ordnung der ersten Schöpfung. Christus möchte nicht die erste Schöpfung wiederherstellen, alles wieder gut machen. Das ist nicht seine Absicht. Weil diese erste Schöpfung durch den Sündenfall aus den Fugen geraten ist. Gott will nicht alles zusammenflicken. Er will nicht reparieren. Er schafft etwas Neues. Das sehen wir schon in den Prophetien des Alten Testaments. Was Christus tut, ist, dass er für das Wohl derer arbeitet, die der neuen Ordnung angehören. Und was die Gegner dieses Planes Gottes betrifft, so schränkt er ihren Einfluss ein, damit sie diesen Plan nicht behindern und dieser neuen Schöpfung nicht schaden. So wirkt Christus. Der Vers 23 ist auch ziemlich schwer zu verstehen. Wir lesen, die Gemeinde ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Klar ist für uns, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dass die Gemeinde sein Leib ist, das wissen wir. Aber was bedeutet hier der Ausdruck, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt? Paulus will mit diesem Ausdruck wahrscheinlich sagen, dass da die ganze Fülle der Gottheit in Christus wohnt und da Christus das Haupt der Gemeinde ist und in ihr wohnt, Gott, der Vater selbst, Gott mit seiner ganzen Fülle, mit seinem ganzen Wesen, mit seinen ganzen Attributen, selbst diese Gemeinde mit seinem ganzen Reichtum erfüllt. Und das ist etwas Wunderbares. Wir haben Schwierigkeiten, uns das vorzustellen, aber das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, dadurch, dass Paulus in der Gemeinde wohnt, wohnt Gott mit seiner ganzen Fülle in dieser Gemeinde. Und da brauchen wir wirklich geistliche Augen, um das zu erkennen. Mit unseren normalen Augen werden wir enttäuscht sein. Aber wir brauchen solche Dinge, um zu wissen, wohin wir gehen und was wir zu tun haben. Und wie wir auch unser Leben auch verändern können. Wenn wir keinen Plan haben, keine Strategie, da wissen wir nicht, wohin wir gehen. Aber wenn wir das vor Augen haben, dann wissen wir, was Gott vermag und wo wir unsere Energie auch anwenden sollen. Und Paulus sagt, ich habe gesagt, es gibt viele Parallelen mit dem Kolosserbrief und viel von dem, was wir hier lesen, haben wir auch in diesem Kapitel 1 auch schon gelesen. Aber in Kapitel 2, Vers 9 vom Kolosserbrief sagt Paulus was Ähnliches. Er sagt, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Der unendliche Gott, der so groß ist, dass das Universum ihn nicht fassen kann, wohnt leibhaftig mit seiner Fülle in Christus und auch in der Gemeinde, weil Christus diese Gemeinde auch bewohnt durch seinen Geist. Ich komme zum Schluss. Was haben wir in den Versen, die wir heute betrachtet haben, gesehen, verstanden, hoffe ich? Wir haben gesehen, dass Paulus dafür betet, dass die Gläubigen zu einer persönlichen und innigen oder intimen, könnte man auch sagen, Erkenntnis Gottes gelangen. Wir sollen zu einer innigen Erkenntnis Gottes gelangen. Und diese Erkenntnis hat ein dreifaches Ziel. Im Blick auf unsere Vergangenheit. Das heißt ein Ziel, dass wir im Blick auf der Vergangenheit, im Blick auf die Gegenwart und im Blick auch auf die Zukunft betrachten können. Im Blick auf die Vergangenheit zuerst. Dass wir die Vorzüglichkeit der Erlösung, die Herrlichkeit, den Reichtum der Erlösung erkennen, die Gott uns aus Gnade geschenkt hat. Welche herrliche Erlösung ist es? Aus Gnade haben wir das empfangen. Das ist ein Grund zum Wundern, ein Grund dankbar zu sein. Wir verstehen, warum Paulus uns dazu auffordert, Gott zu danken. Weil wenn es uns klar wird, was Gott getan hat, oder zum Teil, wir können das nicht alles erfassen, dann haben wir nur Grund zu danken, statt uns zu beschweren. Wir beschweren uns oft, weil wir nur auf das Gegenwärtige schauen. Guck nur auf die Umstände. Wenn wir im Blick die Versprechung, die Verheißung Gottes hätten, dann würden wir uns freuen und Gott unendlich dafür danken. Jetzt im Blick auf die Zukunft, dass wir auch ein herrliches Erbe haben und es ist auch ein Grund, sich darüber zu freuen. Ein Erbe, das Gott uns zuteil werden lassen wird. Ein herrliches Erbe im Himmel, in der neuen Welt. Es ist nicht nur Himmel, sondern auch neue Erde. Und im Blick auf die Gegenwart, und das ist auch wichtig, es geht nicht nur um Dinge, die Gott für uns getan hat, um Dinge, die geschehen werden, es geht auch darum, dass Gott heute etwas mit uns vorhat. Im Blick auf die Gegenwart betet Paul, dass wir trotz aller Anfeindungen, trotz aller Schwierigkeiten in diesem Leben, das wirst du vielleicht morgen, Montag, erfahren, wenn du deine Woche anfängst, dass es Schwierigkeiten gibt in diesem Leben. Dass wir trotz aller Einfeindungen und Schwierigkeiten die Größe der Macht Gottes in seiner Gemeinde, auch in uns erfahren. Gott ist mächtig und er ist da, an deiner Seite. Die Größe dieser Macht wurde durch die Auferstehung und Himmelfahrt Christi nicht nur angedeutet, sondern auch erwiesen, dadurch, dass Gott alle Dinge unter die Herrschaft seines Sohnes gestellt und ihm die Gemeinde gegeben hat. Paulus geht in seinem Gebet davon aus, dass Gott die Gläubigen mit allem erfüllen will und erfüllen wird, was für geistliches Wohl notwendig ist. Es gibt in der Schatzkammer Gottes nichts, was er dir vorenthalten will. Gott hat das, wenn wir von einem praktischen Beispiel sprechen wollen, Gott hat das zum Beispiel mit der Heiligen Schrift getan, von der es heißt, dass sie den Gläubigen für jedes gute Werk ausrüstet. Das ist so ein Beispiel. Aber es gibt auch andere Dinge. Paulus betet dafür, dass die Gläubigen auch von der moralischen Vortrefflichkeit Gottes, das heißt von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, wenn wir an seine Gebote denken, das Alte Testament sagt, das sind herrliche Gebote, die damals einen Unterschied zwischen dem Volk Israel und den anderen Völkern auch gezeigt hat. Gebote Gottes sind vortrefflich. Also was er sagt, ist, sagt David in Psalm 119, das ist erleuchtet die Augen, aber das ist auch wie Honig, wie Gold. Und auch wenn wir an die Kraft denken, die er verleiht, dass wir von allen diesen Dingen erfüllt werden. Und durch unsere innige Gemeinschaft mit Gott werden wir ein Leben in Frieden, in Freude und in Kraft erfahren. Und so werden wir die Vorzüge Gottes erben zu sein, tagtäglich praktisch genießen. Gott, helfe uns dazu, dass wir das verstehen. Eröffne die Augen unseres Verstandes, und unsere geistlichen Augen, dass wir das erkennen. Amen.
Amen.